Tepic hörte ein dumpfes Knirschen und hielt sich hastig mit einer Hand fest. Weiter oben steckte ein zweites Messer im Marmor, aber nein, zwecklos. Er konnte es nicht erreichen. Es fiel ihm schwer genug, die Arme zu bewegen. Sie fühlten sich an wie zwei feuchte Taue. Wenn er alle Viere von sich streckte, rutschte er vielleicht langsam genug. Er starrte nach unten und sah andere Kletterer, die sich ihm verblüffend schnell näherten, nach oben zu fallen schienen. Stumm wie Efeu stiegen die Ahnen an der Pyramide empor. Jede neue Reihe blieb auf der früheren Generation stehen. Die jüngeren Toten verharrten auf den Schultern ihrer verstorbenen Eltern. Knochige Hände hielten Tepic fest, als sich die Welle der Mumien dicht unter ihm brach, schoben und zerrten ihn über die dunkle Mauer. Um ihn herum ertönten Stimmen, die wie knarrende Sarkophage klangen. Sie stöhnten ermutigende Worte.
»Gut gemacht, Junge«,
ächzte eine Leiche und hob Tepic hoch.
»Du erinnerst mich an mich, als ich noch lebte. Jetzt bist du dran, Sohn.«
»Hab ihn«,
sagte die nächste Mumie und zog Tepic mühelos zu sich heran.
»Ein toller Familiengeist, nicht wahr, Junge? Beste Grüße von deinem Ur-Ur-Ur-Uronkel. Tja, wir haben uns leider nie kennengelernt. Weiter geht's!«
Andere Ahnen kletterten an Tepic vorbei und man reichte ihn im wahrsten Sinne des Wortes von Hand zu Hand. Uralte Finger schlossen sich wie Stahlklammern um seine Arme und halfen ihm beim Aufstieg. Die Pyramide wurde schmaler. Ein nachdenklicher Ptaklusp sah nach oben.
»Was für eine Arbeiterschaft«, sagte er. »Ich meine, die ältesten Ahnen ganz unten müssen ein enormes Gewicht aushalten.«
»Vater«, sagte 2b, »ich glaube, wir sollten jetzt weglaufen. Die Götter kommen näher.«
»Vielleicht können wir sie unter Vertrag nehmen«, überlegte Ptaklusp laut. »Wahrscheinlich verlangen sie nicht viel Geld. Immerhin sind sie tot und...«
»Vater!«
»Was die Verpflegung betrifft...«
»Du wolltest nie wieder Pyramiden bauen. Du hast es versprochen. Und jetzt komm!«
Tepic erreichte die Spitze der Pyramide und die beiden letzten Vorfahren stützten ihn. Einer von ihnen war sein Vater.
»Darf ich dir Urgroßmutter vorstellen?« fragte Tepikimon und deutete auf eine kleinere Mumie, die Tepic ernst zunickte.
Er öffnete den Mund.
»Für freundliche Konversation haben wir jetzt keine Zeit«, sagte sie. »Du hast deine Aufgabe zu erfüllen.«
Tepic sah zum Horizont. Als alter Profi, der sie war, wählte die Sonne genau diesen Moment, um hinter dem Horizont zu versinken. Die Götter hatten inzwischen den Fluss durchquert. Sie kamen nur langsam voran, da sie sich immer wieder darüber zankten, wem der Vortritt gebührte. Doch die ersten von ihnen marschierten bereits durch die Nekropole und näherten sich Dios. Die Ahnen wichen fort, glitten flink an der Pyramide herab und ließen Tepic allein auf einem Quadratmeter Marmor zurück. Mehrere Sterne funkelten am Firmament. Der junge Pharao beobachtete, wie die weißen und auch braunen und grünen Mumien davoneilten, als müssten sie etwas Wichtiges erledigen. Sie alle liefen zum breiten Fluss. Die Götter verloren ihr Interesse an Dios, jenem kleinen Menschen, der krächzte und einen Stock schwang. Der nächste Gott, ein krokodilköpfiges Etwas, stapfte über den Platz vor der Pyramide, sah zu Tepic hoch und streckte eine Klauenpranke nach ihm aus. Der junge Pharao tastete nach einem Messer und fragte sich, mit welcher Art von Dolch man Götter inhumierte. Licht flackerte am Ufer des Djell. Die kleineren Pyramiden öffneten temporale Ventile und entluden gespeicherte Zeit. Priester und Ahnen flohen, als der Boden zu zittern begann. Selbst die Götter wirkten verwirrt. 2b griff nach dem Arm seines Vaters und zog ihn mit sich.
»Komm«, rief er ihm ins Ohr, »wir dürfen nicht in der Nähe sein, wenn sich die große Pyramide entlädt. Sonst legt man dich heute Abend an einem Kleiderbügel zu Bett.«
Um sie herum zuckten Entladungsblitze von den Schlusssteinen gewöhnlicher Pyramiden, dünne, halbherzige Flammen, deren Licht mit dem Glühen am Horizont verschmolz.
Vater, wir müssen weg von hier!
Taklusp taumelte übers Pflaster und starrte noch immer auf die massige Silhouette der großen Pyramide.
Sieh nur, es haben sich nicht alle aus dem Staub gemacht, sagte er und streckte die Hand aus.
Eine menschliche Gestalt stand auf dem Platz. 2B blickte in die entsprechende Richtung und blinzelte.
Der Hohepriester Dios, erwiderte er. Ich schätze, er hat etwas vor, aber es ist besser, sich nicht in priesterliche Angelegenheiten einzumischen. Würdest du jetzt bitte mitkommen?
Der krokodilköpfige Gott drehte den Schädel von links nach rechts. Räumliches Sehen gehörte nicht zum Inventar seiner Sinne, und deshalb fiel es ihm schwer, die Entfernung zu Tepic einzuschätzen. Der gewaltige Körper wirkte halb durchsichtig, als habe jemand die Umrisse gezeichnet und darauf verzichtet, Farbe hinzuzufügen. Das Geschöpf trat auf eine kleinere Grabstätte, die sofort zu Staub zerfiel. Eine Pranke schwebte über Tepic und sah aus wie ein Kanubündel mit Krallen. Der schwarze Marmor fühlte sich warm an und die Pyramide erbebte, aber sie schien nicht gewillt zu sein, sich zu entladen. Die Pranke kam herab. Tepic sank auf ein Knie, umfasste seine Waffe mit beiden Händen und hielt das Messer aus reiner Verzweiflung hoch über den Kopf. Etwas glitzerte über die Spitze der Klinge. Und dann entlud sich die große Pyramide. Zuerst geschah alles in absoluter Stille. Eine blendend helle Flamme leckte gen Himmel und verwandelte das ganze Königreich in ein wirres Muster aus schwarzen Schatten und weißem Glanz. Eine Flamme, die ihre Beobachter nicht nur in Salzsäulen verwandeln konnte, sondern in jedes Gewürz ihrer Wahl. Sie platzte wie eine Pusteblume auseinander, so lautlos wie das Schimmern der Sterne, so grell wie eine Supernova. Einige Sekunden lang tauchte sie die Nekropole in unglaublich helles Licht, und dann erklang das Geräusch. Es war ein Geräusch, das sich durch die Knochen bohrte, in jede einzelne Körperzelle kroch und mit gewissem Erfolg versuchte, die Eingeweide zu zerreißen. Es gibt Geräusche, die so laut sind, dass man sie gar nicht hört. Um ein solches Geräusch handelte es sich. Schließlich beschloss es, auf der kosmischen Tonleiter nach unten zu klettern. Es verwandelte sich schlicht und einfach in das lauteste Geräusch, das man sich nur vorstellen konnte. Und dann verklang es, hinterließ den dunklen, metallenen Nachhall jäher Stille. Das Licht verblasste, wurde zu einem blauen und violetten Glimmen, das über den Himmel tanzte und verschwand. Stille und Dunkelheit folgten. Vielleicht die Stille und Dunkelheit nach dem letzten Ereigniskapitel? Nein, keineswegs. Es schloss sich ein Augenblick des Gleichgewichts an. Man denke in diesem Zusammenhang an einen geworfenen Ball, der keine Beschleunigung mehr erfährt und glaubt, das Schlimmste überstanden zu haben. Er irrt sich natürlich, denn wir alle wissen, dass ihn noch die Aufmerksamkeit der Gravitation erwartet. Diesmal kündigte sie sich mit einem schrillen Pfeifen weit oben und einem Brodeln in der Luft an. Das Brodeln wurde zu einem Glühen, das Glühen zu einer anderen Flamme, zu einem Lodern, das nach unten raste, in die große Pyramide, in eine gewaltige Masse aus schwarzem Marmor. Kleinere Blitze knisterten zu den übrigen Grabstätten. Schlangen aus weißem Feuer krochen von Pyramide zu Pyramide, durch die ganze Nekropole. Tepic nahm den Gestank von verbranntem Stein wahr. Während dies alles geschah, während sich temporale Energien austobten, schien die große Pyramide einige Zentimeter anzusteigen. Sie ruhte auf einem Kissen aus purer Kraft und drehte sich um 90 Grad. Wie es aussah? Man stelle sich eine optische Täuschung vor, die stattfinden kann, obwohl überhaupt niemand hinsieht. Und dann, trügerisch gemächlich und würdevoll, explodierte das riesige Bauwerk. Die Bezeichnung Explosion ist ein wenig zu krass. Folgendes geschah: Die große Pyramide zerlegte sich selbst in Einzelteile, jeweils so groß wie ein Einfamilienhaus. Die Blöcke schwebten träge voneinander fort und segelten über die Nekropole. Einige von ihnen trafen andere Pyramiden, zertrümmerten sie in einer unbekümmerten, geistesabwesenden Art, setzten den Flug gelassen fort, erreichten den Boden, pflügten tiefe Furchen und hielten unter großen Geröllhalden inne. Kurz darauf donnerte es. Ziemlich laut. Und ziemlich lange.